Wir gehen weiter von dem Vater zum Sohn, nämlich zu Jesus. Da heißt es in Johannes 8, Verse 31 bis 32, da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort. Und aus Johannes 1, Vers 1 wissen wir, Christus selber ist das Wort, das lebendig gewordene Wort. Also wenn wir bleiben werden an ihm, so werden wir seine Jünger und wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist unser Ziel und deswegen schauen wir jetzt auf Jesus. Ich habe 4 Punkte, die wie sich Jesus uns offenbart und mitteilt und was so Hauptmerkmale und Wesenseigenschaften von Jesus sind. Mir ist es gerade aufgefallen, das ist nicht eine allumfängliche Auslegung über wer ist Jesus. Ne? Jesus hat noch viel mehr Facetten, so wie der Vater auch und der Heilige Geist auch. Und man kann andere Dinge auch für die Gemeinde rausziehen, das ist mir vollkommen bewusst. Ich möchte einfach heute einen Schwerpunkt auf diese Themen setzen, weil ich das Gefühl hatte, das ist dran. Nicht, weil mir irgendjemand was gesagt hat, Marco, du musst jetzt darüber reden. Ganz im Gegenteil, ich habe mir eine Freiheit rausgenommen, vielleicht den ein oder anderen Punkt anzusprechen, der auch unangenehm ist. Dadurch, dass ich aber keine Geschichten kenne und nicht in Beziehung stehe oder sonst wie, weiß ich auch nicht, was da ist, sondern ich möchte euch das einfach so weitergeben. Genau. Da sind wir auch nämlich beim ersten Thema, vergeben wie Jesus. In Epheser 4,32 heißt es, seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Oder aus Matthäus 18, Herr, wie oft darf mein Bruder gegen mich sündigen und ich muss ihm vergeben? 7-mal? Nein, antwortet Jesus, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Was Gemeinde am meisten kaputt macht, sind nicht vergebene Situationen. Was Gemeinde am meisten schadet, sind Verletzungen und sind Konflikte innerhalb der Gemeinde. Und oftmals sogar innerhalb der eigenen Familie, was sich dann auf die Gemeinde überträgt. Wir sind als Gemeinde Familie. Und das sind Menschen, die einem sehr eng stehen und die einem vertrauen. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, man möchte sich verletzlich machen. Und wenn dann von der eigenen Familie etwas kommt, ein dummer Spruch oder sonst irgendetwas, was mich verletzt, dann sitzt es viel tiefer, als wenn es jemand anderes macht. Deswegen spricht sowohl Jesus als auch Paulus immer wieder darum, wie wichtig es ist, innerhalb der Heiligen, der Gemeinde, der Herausgerufenen, der Jünger, dieses Thema Vergebung an. Nicht nur 7-mal, sondern 77-mal, also allumfänglich. So oft sollen wir uns vergeben, weil nur dann, wenn wir uns vergeben, sind wir eine Einheit, dann repräsentieren wir Gott in dieser Welt als derjenige, der Menschen vergibt, wenn wir auch einander vergeben können. Und das ist eine interne Sache, ja, aber das hat so viel Strahlkraft nach außen, das glaubt ihr nicht. Menschen nehmen das wahr, ob in einer Gemeinde Konflikte da sind oder nicht. Ich war in der Gemeinde, da hatten 2 Brüder sich vor Jahren um das Erbe gestritten. Beide Brüder sind noch in der Gemeinde, die haben beide große Familien, alle Kinder mit ihren Familien sind in der Gemeinde. Dieser Konflikt in diesen 2 Familien ist zu spüren. Ich saß mit beiden, also mit Cousins, zusammen in der Gemeindeleitung. Ich habe diesen Konflikt, haben wir in der Gemeindeleitung gespürt. Etwas, was Generationen vorher passiert ist und nicht versöhnt wurde. Sowas kann eine Gemeinde kaputt machen oder eine Gemeinde spalten, solche Konflikte. Deswegen, so hart es ist und so weh es auch tut, weil uns Christus vergeben hat, sind wir aufgefordert, so viel an uns liegt, haltet mit allen Menschen Frieden, sagt Paulus. Dass wir den Frieden suchen und die Versöhnung suchen, das ist wahre Größe. Menschen zu vergeben, die uns etwas getan haben. Und das strahlt auch nach außen. Der Pastor einer ganz großen Gemeinde, der Prisma-Gemeinde bei Zürich, wir hatten da eine Weiterbildung und hat erzählt, das war eine kleine FEG, die ersten 5 Jahre hat er nur über Vergebung gepredigt, weil er gemerkt hat, da liegen ganz viele Dinge im Argen, die schon Generationen zurückliegen. Ist auch bei Zürich ein kleines Dorf, in einem Dorf, ne, da ist nochmal mehr Konflikte auch als in einer großen Stadt, weil man kennt sich halt und man ist verwandt und man kennt sich auch außerhalb der Gemeinde. Und er hat 5 Jahre darüber gepredigt. Und erst als er gesagt hat, okay, jetzt sind wir durch diese Konflikte, jetzt sind wir eine Einheit, jetzt können wir uns die Tore öffnen, die Türen groß machen, ne, Menschen einladen. Mittlerweile ist es eine Gemeinde, die mit 500 Gottesdienstbesuchern und mehr jeden Sonntag Gottesdienst feiert. Sehr lebendig, sehr gesund und es ist immer noch ein Thema. Es ist nicht, dass man das einmal abgeschlossen hat, sondern es kommt immer wieder. Warum sage ich das? Weil es so wichtig ist für eine Gemeinde, diese Konflikte zu vergeben. Ich weiß, in den nächsten Wochen werdet ihr Abendmahl feiern. Abendmahl ist ein mega, genau das, wofür es eingesetzt ist. Ich feiere Abendmahl nicht nur für mich, es ist ein Gemeinschaftsmahl. Und das feiere ich mit meiner Schwester, mit meinen Brüdern zusammen. Und wenn etwas in diesem Raum ist, dann klärt es, bevor ihr das Abendmahl einnehmt. Das setzt euch frei und das setzt die Gemeinde frei zu Kräften, die sehr stark im Verborgenen sind. Oder die verdeckt werden. Genau, ihr bringt etwas ans Licht. Ich hatte auch in Berlin, haben wir oft beim Abendmahl auch über Scheitern geredet. Also jetzt nicht, da wurde nicht jetzt irgendwie über Verletzungen direkt vor allen in der Gemeinde gesprochen, sondern über Scheitern, über eine Fehlerkultur, wo man auch sagen konnte, was man falsch gemacht hat. Ich fand, das war so gut. Und das ist so ein tolles Bild für die Gemeinde Gottes. Wir sollen uns nicht nur unseren Stärken rühmen und was wir können und Zeugnisse geben davon, was Gott tut. Auch, ne? Nicht entweder oder, auch. Aber gerne auch mal darüber reden, was man nicht hinbekommen hat. Dass wir nicht nur die starke Gemeinde sind, sondern dass wir Menschen sind, die Fehler machen und die schwach sind. Wenn dann jemand hier reinkommt und weiß, oh, ich kriege mein Leben überhaupt nicht auf die Reihe. Ich habe ein Alkoholproblem, ich habe ein Familienproblem. Ich bin mit meinen Kindern komplett überfordert. Das kennen wir Eltern nur sehr gut. Wenn dann jemand hier vorne steht und sagt, wisst ihr was, ich bin mit meinen Kindern komplett überfordert und ich kriege es gerade nicht hin, ein guter Papa zu sein, eine gute Mama zu sein und es tut mir richtig weh. Wie schön ist es für diesen Menschen, der hier reinkommt und denkt, oh, hier darf ich darüber reden, hier darf ich echt sein. Da steckt ganz, ganz viel Kraft dahinter, die nach außen strahlt, ohne dass wir viel Programme machen müssen oder Aktionen machen müssen. Einfach, weil wir wissen, wir dürfen schwach sein, wir dürfen Fehler machen und wir dürfen auch einander vergeben. Ein zweiter Punkt, Johannes 15, 20. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Wir leben in einem Land, wo wir nicht verfolgt werden. Und dafür sind wir dankbar. Dafür können wir wirklich dankbar sein. Wir können frei, meine Frau hat gesagt, hier Marco, freu dich daran, dass du über Jesus reden kannst und keiner hält dir irgendwie eine Pistole am Kopf oder so. Wir sind in einem Land, wo wir das tun können und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Wir stehen nicht in dieser Situation, von der Jesus hier spricht, in dieser Art der Verfolgung, das möchte ich ganz klar sagen. Und trotzdem, was können wir als Gemeinde daraus lernen? Die ersten Christen wurden auf Scheiterhaufen verbrannt und ans Kreuz geschlagen und sonst irgendwas. Und die Gemeinde, heißt es, ist gewachsen. Es haben mehr Menschen zum Glauben gefunden, als dass die Römer umbringen konnten. Warum? Weil sie gesehen haben, dass diese Menschen leben, was sie glauben und bereit sind, auch dafür Nachteile in Kauf zu nehmen. Sehr krasse Nachteile. Sind wir anders? Die Frage an uns und an euch, sind wir bereit zu leben, was wir glauben, auch wenn es zu Nachteilen führt? Unser Ziel als Gemeinde kann es nicht sein, dass wir everybody's darling sind. Das denken wir manchmal. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Wir müssen als Gemeinde möglichst mit allen gut auskommen. Jeder andere Verein muss uns mögen und die Stadt muss uns mögen und wir müssen überall gut ankommen und bloß nicht anecken. Und auch wenn ich Dinge verleugne, von denen, an die ich glaube oder so, Hauptsache nicht anecken. Ich kenne das von meinem eigenen Leben sehr gut. Ich kenne das auch von Gemeinden. Ich möchte euch sagen, als Gemeinde dürfen wir anecken. Wenn wir leben, was wir glauben. Das hat was mit Authentizität zu tun. Ein ganz spannendes Wort. Man könnte auch einfach ehrlich und echt sagen. Wir sind einfach echt. Das, was wir glauben, das leben wir auch. Auch wenn es andere Menschen stört. Auch ganz wichtig für die Predigt. Wenn ich über Jesus rede oder sonst irgendwo, egal ob das in der Gemeinde ist oder außerhalb der Gemeinde. Mein Dozent hat gesagt, Marco, wenn jeder deine Predigt gut findet, dann hast du schlecht gepredigt. So, die darf auch anecken. Ja, jetzt muss ich nicht mit aus Trotz heraus, Hauptsache mal einen raushauen. Aber wir sind alle in der Versuchung, wir wollen gut bei Menschen ankommen. Jeder von uns. Ich will heute was Gutes abliefern. 100%. Ich will hier nicht weggehen und denken, oh nein, was denken die jetzt über mich? Aber nicht zu dem Preis, dass ich das verrate, woran ich glaube. Genau. Auch wenn es Nachteile mit sich bringt. Leiden wie Jesus. Und lieben wie Jesus. Ist ein Mörder. Johannes 3, 15, 16. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, kein Mörder hat ewiges Leben, das in ihm bleibt. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. So müssen auch wir für die Brüder das Leben hingeben. Und mit Bruder aus dem Kontext sind die Geschwister gemeint, also auch die Schwestern. Das betrifft nicht nur uns als Männer, sondern auch uns als Frauen. Euch als Frauen, Entschuldigung. Heikles Thema heutzutage. Ist es? Ich. Dann ist 1. Johannes, ja. Okay, ja, mach doch eine 1-Punkt dahinter. Sorry. Fehlerkultur und so. Wir hatten in Berlin so Einsätze mit Obdachlosen, dass wir zu Obdachlosen gegangen sind und denen Kleider gekauft haben und mit denen ins Gespräch gekommen sind und für die gebetet hatten. Und ich habe das geliebt. Ich mache das wirklich gerne. Mit anderen Menschen, die so völlig woanders stehen, einfach zusammenzusitzen und zu reden. Und man hat sich selber auch irgendwie gut gefühlt, ne? Aber ich konnte dem jetzt helfen, der hier auf der Straße liegt. Und für den da zu sein, ich fand das nicht schwer. 2 Wochen später kam Besuch aus meiner Gemeinde in Sonntheim, so ältere Schwaben, und mit denen habe ich dann Berlin gezeigt und ich gemerkt, oh, das fällt mir voll schwer, mit denen jetzt hier den ganzen Tag durch Berlin zu laufen. Und als ich das so abends reflektiert hatte, habe ich gemerkt, oder Gott hat es mir gesagt oder wie auch immer, manchmal fällt es mir einfacher, Fremde zu lieben als meine eigene Familie. Und mit Familie meine ich meine Gemeinde. Ich bin sehr kritisch gegenüber meiner eigenen Gemeinde und meiner eigenen Familie, gegenüber anderen nicht. So, die akzeptiere ich so, wie sie sind, und das ist doch okay. Aber meine Familie müsste es doch besser wissen. Meine Gemeinde müsste es doch besser wissen. Mich hat es ziemlich auf den Boden gebracht, dass ich sage, stopp mal, die Bibel sagt mir was anderes. Meine Aufgabe ist es, meine Geschwister zu lieben, auch wenn sie noch so verkorkst sind oder wenn sie so anders sind, wenn sie mir manchmal sogar peinlich sind oder Dinge tun, die ich als unangenehm betrachte. Es ist meine Aufgabe, weil es ist meine Familie. Da bin ich hineinberufen worden, da wurde ich hingestellt in diesen Ort, in diese Gemeinde. Schaut euch um, das sind eure Geschwister. Da hat euch Gott hineinberufen und er sagt, eure Aufgabe ist es, eure Geschwister zu lieben, auch wenn es vielleicht anstrengend ist. Und Jesus geht sogar noch einen weiteren Schritt, das Leben hinzugeben. Auch in dieser Situation stehen wir nicht, dass ich mich vor irgendjemanden stellen muss und mein Leben verliere. Da können wir Gott sehr dankbar sein. Aber wie ist es mit, wofür investiere ich mein Leben? Für Zeit, meine Zeit in was weiß ich für Sachen, in andere Vereine, in die eigene Familie, in mich selbst, in sonst irgendwas. Ich kann meine Zeit in so viele Dinge investieren, in die Arbeit, auch in die Schule, und das ist alles gut. Aber verliere ich manchmal meine eigene Gemeinde? Verliere ich vielleicht die Zeit, die auch meine Gemeinde braucht, für sie da zu sein? Um sie zu lieben, um ihnen zu zeigen, hey, ich bin präsent, ich bin gegenwärtig, ich bin für dich da. Ich komme in Gottesdienst, ich beteile mich an der Kleingruppe, ich bin mit dabei, wenn ihr Unterstützung braucht. Bin ich bereit, meine Zeit für meine eigene Familie herzugeben oder für alle anderen? Bin ich für meine Brüder und Schwestern, bin ich für sie da? Und als letztes, Markus 10, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Dienen wir auch ohne Anerkennung? Eine Riesenfrage. Ich habe irgendwann mal bei uns bei unserem Camp gesagt, ich möchte nicht mehr unseren Mitarbeitern ein Dankesgeschenk geben. Ich möchte sie wertschätzen. Und das hoffe ich, dass ich das tue, in dem, was, wie ich mit ihnen umgehe und was ich ihnen sage. Aber sie machen es nicht für mich. Sie dienen nicht mir. Ihr dient nicht eurem Pastor oder der Gemeindeleitung. Ihr dient einander und dem Herrn. Und es ist wichtig, dass man davon Anerkennung bekommt. Zu 100%. Aber auch das hat irgendwo Grenzen. Bin ich bereit, auch etwas zu tun, was keiner sieht? Auf Grishona war ich im Kloputzteam. Das hat mich sehr demütig gemacht. Die Klos zu putzen, während andere auf der Bühne stehen und predigen. Und zu sagen, ja, dann mache ich jetzt halt hier den Dreck weg. Und das gehört dazu. Und es ist gut, das zu lernen, dass das auch Teil einer Gemeinde ist. Auch diese Aufgaben zu machen. Und sie gerne zu machen. Auch wenn wir nicht die Aufmerksamkeit vielleicht dafür bekommen, die wir uns manchmal wünschen, weil wir es nicht nur dafür machen, sondern weil wir es auch für Gott machen. Dienen ist ein ganz großes Thema. Ich überspringe gerade noch diesen Punkt. Genau, ohne Anerkennung. So, es geht bei Jesus ganz viel um sich kennenlernen. Und ich glaube, ihr kennt euch ganz gut. So habe ich den Eindruck zumindest von den Gesprächen und das ist super. Ich will einfach nochmal als kleine Spaßübung einen Schritt weitergehen. Sucht euch mal eine Person, die ihr noch nicht so gut kennt, muss nicht fremd sein, und redet einfach mal mit dieser Person und stellt euch gegenseitig einfach mal so ein paar Fragen über euer Leben, bis ihr drei Gemeinsamkeiten gefunden habt. Jeder Mensch hat mit jedem irgendwas gemeinsam und wenn es der Geburtstag der Oma ist, es gibt, wenn ihr den auch wisst, also ich wüsste ihn nicht, überlegt, fragt mal Hobbys, Interessen, was auch immer, sucht mal ein paar Gemeinsamkeiten. Wichtig, Gemeinde zählt nicht. Also, dass ihr heute alle hier seid, ist keine Gemeinsamkeit. Okay, go for it. Sucht euch jemand am Tisch, dürft euch auch bewegen. Macht mal Handzeichen. Wer hat drei Gemeinsamkeiten gefunden? So, ja, so quasi. Sehr gut. Super. Ist toll, toll. Das ist eine tolle Übung, wenn man Menschen nicht kennt, sie kennenzulernen. Einfach mal Gemeinsamkeiten zu suchen. Kann man auch mal in der Gemeinde machen oder so. Gerade wenn auch neue Leute dabei sind. Einfach mal ins Gespräch zu kommen, einander kennenzulernen. Man ist gar nicht so unterschiedlich, wie man das vielleicht manchmal im ersten Moment denkt. Was ich von Jesus lerne, und von dem, was er über die Gemeinde sagt, je gesünder wir miteinander verbunden sind, desto attraktiver werden wir für die Menschen. Je gesünder wir miteinander verbunden sind, je besser unsere Gemeinschaft ist, desto attraktiver werden wir für andere Menschen. Das wird, wenn Menschen hier reinkommen und erleben eine echte und ehrliche, authentische Gemeinschaft, dann bleiben sie hier und sind gerne hier. Da müssen wir nicht große Veranstaltungen fahren. Guckt, dass eure Gemeinschaft die bestmögliche ist. Okay, so wie Jesus uns das gesagt hat. Wir gehen weiter zum Holy Spirit, zum Heiligen Geist. Und das machen wir ein bisschen anders. Wir schauen da vor allem in die Apostelgeschichte 2, nämlich um Pfingsten, was alles darum passiert und schauen, was passiert da? Ich meine, Pfingsten ist die Geburtsstunde der Kirche, das muss etwas mit uns als Gemeinde zu tun haben, was da steht, unmittelbar und direkt. Da heißt es, und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfülle das ganze Haus, wo sie saßen. Haus, Gemeinde, Gemeinschaft, Familie, es trifft sich in dem Haus. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also der Heilige Geist kommt nochmal, kommt zum ersten Mal auf die Menschen und dadurch entsteht Gemeinde. In Vers 11 lesen wir, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Sie verkünden die großen Taten Gottes. Wir haben noch ein kleines Experiment. Ihr dürft wieder aktiv werden. Ich brauche dazu drei Freiwillige. Also wie gesagt, das ist ein Experiment. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ich habe es noch nie gemacht, aber ich glaube, ihr... Mit euch klappt es. Also drei Freiwillige. 1, 2, 3. Mit euch passiert alles gut. Okay, ihr drei, habt ihr euch gesehen? Ihr dürft einmal den Raum verlassen, bis ihr mich nicht mehr hört. Und irgendjemand holt euch dann gleich rein. Genau. Und wenn ihr reinkommt, sorry, die Anweisung habe ich noch vergessen. Moment, müsst ihr, wenn ihr reinkommt, lauft ihr einmal hier durch den Raum und setzt euch an euren Platz. Okay? Und ihr versucht einfach mal hier so rumzulaufen, wahrzunehmen und setzt euch auf euren Platz. Gut. Das ist eure Aufgabe, ganz einfach. Ihr geht mal raus. Unsere Stimmung hier im Raum ist niedergeschlagen, schweigsam und jeder für sich. Das kriegen wir hin. Okay? Also. Ja, ich will kein Lachen sehen. So, einfach jeder für sich. Frieda, könntest du die reinholen? Super. Danke euch. Ihr dürft aufstehen und nochmal rausgehen, ihr drei. Mhm. So. Ihr wisst schon, worauf es hinausläuft? Natürlich. So. Das ist das Experiment. Ich weiß nicht, ob man das produzieren kann. Einfach jetzt, gegenteilig von jetzt, ruhig, leise, jeder für sich, einfach mal gemeinschaftlich zusammen lachen. Ihr könnt euch einfach unterhalten, wie ihr das gerade gemacht habt, okay? So, einfach ein bisschen reden und lachen. Und Frieda? Groß. Super! Klasse, das hat richtig gut geklappt. Ein Applaus für euch. Okay, bevor ich sage, was ich beobachtet habe, würde es mich gerne von euch interessieren, wie ging es euch jetzt beim ersten Mal und beim zweiten Mal?
Ja, beim ersten.
Das ist, glaube ich, an. Mach nochmal.
Ja, also beim ersten Mal war es eher beklemmend. Also es hat einen ja kein Mensch angeguckt. Jeder war in sich gekehrt und ja, man fühlt sich nicht gerade willkommen, sondern eher so, okay, ja, eher sektenhaft auch ein bisschen.
Okay. Ja. Natürlich, ängstlich auch, gell?
Ja, ich fand es in Ordnung. Ich konnte durch diese Frau, Alina heißt sie, glaube ich, mehr erfahren über ihren Christenleben. Haben wir uns ein bisschen damit unterhalten.
Draußen?
Wie sie christlich ist, weil sie schon früher Christin war. Bei okay. Mir ist es so, ich bin seit 2017, glaube ich, 2007, glaube ich, christlich. Ja. Und vorher habe ich alle möglichen Sachen gehabt. Aber irgendwann habe ich festgestellt, dass Jesus das Einzige ist, was ich in meinem Leben haben will und der mir wirklich erlösen kann. Also ich habe auch ziemlich schlimme Dinge erlebt in meinem Leben. Ich war verheiratet mit einem Mann, der hat mich jeden Tag geschlagen, mir mein Geld weggenommen. Und durch Jesus konnte ich ihm vergeben.
Toll.
Irgendwann habe ich ihm das gesagt, ich kann mit dir nicht mehr zusammenleben, aber vergeben habe ich dir alles. Und ich bin in der Stadtmission, das ist für mich sowas wie eine Heimat geworden und ich komme immer gern hierher. Wegen den Leuten vor allem auch.
Ja, und sind die Leute sonst, erlebst du sie als fröhlich und aufgeweckt, wenn du hierher kommst?
Also manchmal auch nicht so.
Ja, ja ist doch gut.
Man kann ja nicht immer gut drauf sein.
Nein, das können wir nicht.
Schläge im Leben, schlimme Dinge, die man erlebt und da wird man runtergezogen. Aber man hat immer wieder die Möglichkeit, wieder Kraft zu kriegen. Ja. Jesus halt auch.
Danke.
Und da bin ich glücklich drüber.
Super. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr schön, auch das zu hören. Du warst noch draußen. Wie ging es dir jetzt gerade mit dem Rein- und Rauskommen?
Beim ersten Mal ist mir einfach wertfrei aufgefallen, dass bis auf eine Person mich niemand angeschaut hat. Dann habe ich gedacht, na, das haben die jetzt ausgemacht. Dann habe ich gedacht, könnte auch sein, dass sie, also der zweite Gedanke war eigentlich, die beten. Also ich habe das gar nicht auf mich bezogen, sondern ich habe gesagt, okay, die sind jetzt für sich. Mhm. Und beim zweiten Mal, da war es lustig.
Sehr, sehr schön. Das war auch sehr spannend, eure Gesichter zu sehen. Als ihr reingekommen seid, beim ersten Mal hat keiner gelacht, beim zweiten Mal haben alle drei gelacht und hatten ein Lachen im Gesicht. Warum haben wir das gerade gemacht? Begeisterung steckt an. Ganz, ganz klar. Und das ist so wichtig. Du hast völlig recht. Wir können nicht immer happy sein. Wir müssen auch kein Lachclub werden oder sonst irgendwas. Wir dürfen auch echt sein, wenn es uns schlecht geht, dann geht es uns schlecht. Und trotzdem ist jeder von uns gefragt, gerade im Gottesdienst, ne, Gemeinde ist mehr als Gottesdienst, aber gerade im Gottesdienst, mit welcher Stimmung gehe ich hin? Und was strahle ich aus an diesem Gottesdienst? Wenn Menschen hier reinkommen, strahle ich aus, oh, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock auf alle Menschen hier, aber ich bin halt hier, weil ich muss halt oder es gehört halt dazu. Oder strahle ich aus, es freut mich, weil wir hier die großen Taten Gottes loben und Gott feiern. Das ist was völlig anderes. Und Menschen kommen hier rein und sind gerne hier, weil sie erleben, dass ihr gerne hier seid. Ich sage das meinen Leuten immer, wenn wir irgendwelchen großen Camps machen. Wenn wir davon begeistert sind, was wir hier tun, sind es unsere Teens auch. Natürlich müssen dann auch die Taten folgen. Wenn dann die Freizeit total Katastrophe ist, dann finden sie es auch nicht mehr gut. Aber die kommen mit einem anderen Verständnis her und die haben viel eher Lust, Teil dieser Freizeit zu werden. Ich würde sagen, bei unseren Freizeiten sind es 20-30% an zusätzlichen Jugendlichen, die kommen, weil sie von anderen gehört haben, wie gut das ist und weil andere das feiern. Und das fängt bei mir an. Wenn ich feiere, was ich tue, also wenn ich mich daran freue und sage, das ist was Gutes, das lohnt sich, dann werden meine Mitarbeitende werden sich genauso darüber freuen, das genauso feiern und am Ende die Teens auch. Genau dasselbe ist in der Gemeinde auch. Wenn wir als Gemeinde das schön finden, was wir tun, wenn wir Gott feiern, wenn wir von seinen großen Taten erzählen, wenn wir echt sind darin, dann werden Menschen sich hier wohlfühlen und gerne bleiben, weil sie werden mit einem Lachen begrüßt und man nimmt sie wahr und sie werden gesehen. Ganz, ganz wichtig. Bei Kinderfreizeiten erstes Gebot immer. Wenn wir eine Schulung machen, wir sagen das allen, die mit Kids arbeiten, wenn du dabei bist bei einer Bibelgeschichte, du darfst nicht gähnen. Auch wenn du noch so müde bist. Wenn du anfängst zu gähnen, haben die Kinder alle keine Lust mehr zuzuhören. Das steckt an. Unfassbar. Kinder sind ganz, ganz sensibel auf solche Sachen. Wenn einer, langweilig, wenn der Erwachsene das macht, ja, dann muss ich ja nicht mehr zuhören. So, das steckt an. Stimmung steckt an. Wir prägen die Atmosphäre. Genau. Ist auch beim Lobpreis so übrigens. Ne? Ihr werdet das vielleicht kennen, wenn jemand beim Lobpreis aufsteht und sich körperlich auch zeigt, ist es für andere schon ein anderer Lobpreis, weil sie viel freier sind, weil sie merken, oh, wenn der das macht oder wenn die das macht, oh ja, dann kann ich ja auch aufstehen, dann ist das ja kein Problem mehr. Es ist so toll, wenn es Menschen in der Gemeinde gibt, die vorne beim Lobpreis stehen, versteckt euch bitte nicht, sondern macht es so, dass andere das sehen, weil es kann andere freisetzen. Man muss gucken, dass dann die hinter euch auch was sehen, auf jeden Fall, das ist so ein Thema, aber sowas kann man weitergeben und es belebt eine Gemeinde. Es setzt eine Gemeinde frei. Okay, nächster Vers, 38, Gaben des Geistes. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen, so heißt es, auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gaben des Heiligen Geistes. Die Gaben des Heiligen Geistes. Ich habe das auch am Anfang schon gesagt und da wiederhole ich mich, weil es einfach wichtig ist, jeder von euch ist ein wichtiger Teil in dieser Gemeinde. So herausfordernd diese Vakanz für euch ist, ich weiß nicht, ob es herausfordernd ist, ich gehe davon aus, es ist eine Riesenchance, weil ihr nicht jemanden angestellt habt, der vieles für euch macht, sondern weil ihr gefragt seid, euch mit euren Gaben einzubringen, mit dem, was ihr habt. Und es sind so viele Menschen hier, Jesus hatte 12, hier sind mehr begabte Menschen, befähigte Menschen, die etwas dazu beitragen zu haben, beizutragen haben für diese Gemeinde, danke, und für diesen Ort. Das ist ganz, ganz wichtig. Und der letzte Punkt aus Vers 42, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Die Message, keep it simple. Unsere Aufgabe als Gemeinde, Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Das war die Aufgabe der ersten Gemeinde. Das ist unsere Kern. Wenn wir das gut hinkriegen, dann kommen die Sachen on top. Lehre, eine Predigt, eine gute Predigt ist wichtig. Das ist das A. Gute Zuhörer ist das O. Nicht nur eine gute Predigt, auch wie ich zuhöre, ist entscheidend. Eine Predigt ist auch nicht dafür da, dass ich konsumiere, sondern dass ich das Gehörte in meinem Leben anwende, die restlichen 6 Tage in der Woche. Die Predigt mitzunehmen, was ich gelernt habe und zu sagen, und ich gebe das weiter, weil du ein Teil davon bist. Nicht nur der Pastor bedient dich oder der Prediger predigt für dich, sondern das, was du mitnimmst, kannst du umsetzen und kannst du weitermachen. Deswegen gute Zuhörer sind das, also gute Predigt A und gute Zuhörer das O der Gemeinde. Gemeinschaft, Und da kommen wir jetzt auch vielleicht in etwas, was praktisch ist für die Relevanz in unserem Umfeld. Wir haben uns zeitlich, gesellschaftlich sehr verändert von einer Kultur, so nehme ich es zumindest wahr, von einer Kultur, die sich sehr stark unterstützt, wo man zu seinen Nachbarn schaut, wo man im Verein füreinander da ist, in der Familie schaut, zu einer eher selbstzentrierten Kultur. So, ich bin für mich da und wenn ich Probleme habe, dann muss ich damit klarkommen. Früher hat man halt der Onkel Hans angerufen oder der Cousin Günther und dann haben die halt mit angepackt und haben geholfen und dann hat man das irgendwie hinbekommen. Und man war vernetzt, gerade auf dem Dorf. Das ist in der Stadt vielleicht schon immer ein bisschen anders gewesen, aber ich finde, Alzey hat so eine Mischung. Man kennt sich so, ne? Aber trotzdem guckt jeder stark nach sich. Hey, wir haben als Gemeinde so eine riesen Ressource. Wir sind nämlich ein Netzwerk von Menschen, die sich gegenseitig unterstützen. Wenn jemand von euch einen Umzug hat oder ein Problem, dann hilft die Gemeinde. Wenn jemand ein Kind kriegt, dann kocht für die ersten Tage die Gemeinde. Wir können einander unterstützen. Wenn jemand ein neues Musikinstrument lernt, ja, vielleicht gibt es jemanden in der Gemeinde, der das dem Jugendlichen beibringen kann. Oder wenn jemand in der Gemeinde sehr viel alleine ist, weil er vielleicht den Ehepartner verloren hat, dann kann ich die Person einladen zum Kaffee trinken. Und vielleicht hatte ich sogar Lust, noch mit meinen Kindern zu spielen. Dann habe ich als Eltern auch noch einen Benefit davon, dass ich nämlich mal eine halbe Stunde für mich Zeit habe. Als Gemeinde, jung und alt, sind wir so ein geniales Netzwerk, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Und wenn wir mehr darauf achten, was wir voneinander haben oder wie wir uns gegenseitig unterstützen können und nicht auf das achten, was uns unterscheidet und was uns trennt, dann werden wir eine Einheit, die relevant wird für andere. Weil Menschen nehmen das wahr. Darüber redet man. So, wer hat dir beim Umzug geholfen? Ja, meine Gemeinde. Die standen alle auf der Matte. Die waren wie selbstverständlich da. Ja, oder die Mutti, die erzählt, jeden Tag das beste Essen wurde mir gekocht. Das war so toll. Das ist praktische Nächstenliebe. Und das strahlt nach außen. Und Menschen werden merken, oh krass, das habe ich in meinem Leben nicht mehr. Oder das hatte ich vielleicht noch nie. Und vielleicht kommen sie deswegen auch mal mit in den Gottesdienst. Vielleicht kommen sie deswegen mal mit in die Gemeinde, weil sie sich letztlich danach sehen. Alle, die schon mal umgezogen sind in einen Ort, wo sie niemanden kennen, die wissen ganz genau, was ich meine. Man ist ziemlich allein und ich frage mich manchmal, wie Menschen, die nicht in eine Gemeinde gehen, wie die das hinbekommen, Anschluss zu finden, Gemeinschaft zu finden, andere Menschen zu finden. Das ist ein riesen Schatz. Lasst uns den immer wieder betonen, wie kostbar und wie wertvoll das ist. Und wenn es, ihr habt es über die App, ne, so Sachen von, hey, lass uns zusammen was machen, ne, nutzt das. Das hat eine ganz, ganz große Strahlkraft auch für andere. Sich gegenseitig einladen, Kuchen backen, zusammen Mittagessen, so wie heute, einfach Zeit zusammen zu verbringen, wenn man gerne miteinander, wenn man gerne zusammen ist. Zeitlich. Brotbrechen, habe ich vorher schon gesagt, Abendmahl, wieder Thema Vergebung, ist einfach ein wichtiges Thema und das Gebet. Ich kann so viel zum Gebet sagen. Gebet ist einfach so wichtig. Und lasst euch das nicht nehmen, zu sagen, ach, ich bete halt nur für dich. So, nein, das ist nicht nur. Das ist ganz, ganz viel. Und wenn ihr für diesen Ort und für diese Menschen betet, dann hat es Kraft und dann steckt da was dahinter. Vielleicht ein kleiner Tipp, gerade auch Stimmung und Gottesdienst und wie komme ich morgens hier an. Beten ändert auch mein Denken. Versucht einfach mal vielleicht, bevor ihr hier in die Gemeinde kommt oder euch mit jemandem trefft oder so, betet mal für diese Menschen, betet für diese Gemeinde. Ihr werdet mit einer anderen Haltung hier reinkommen, weil ihr seid connected mit Gott und ihr werdet Gottes Perspektive auf diese Gemeinde haben und nicht eure eigene. Hilft enorm, wenn man gerade denkt, so, oh, ich habe gar keine Lust auf die ganzen Hansel. Genau. Und das Letzte. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Der Herr fügt hinzu. Das soll uns nicht in eine Passivität drängen, dass wir sagen, ach, da müssen wir ja nichts mehr machen, können wir uns jetzt zurücklehnen, der Herr macht es ja schon. Überhaupt nicht. Aber es ist trotzdem an Gott gelegen, wen er ruft und wen er auch in die Gemeinde bringt oder euch in Verbindung setzt mit Menschen. Er wird es machen. Und da dürfen wir uns auch darauf vertrauen, weil es ist seine Gemeinde, Ecclesia TU, die Gemeinde Gottes. Und er wird hinzufügen, ich glaube, wir können einen bestmöglichen Boden bereiten, eine lebendige Gemeinschaft zu sein, dass Menschen, die hier herkommen, sich hier wohlfühlen. Und natürlich laufen die nicht einfach durch die Tür rein. Vielleicht auch. Ich glaube, hier passiert das auch manchmal. Das ist schön. Aber ihr habt alle ein Netzwerk an Menschen. Ihr seid auf der Arbeit, ihr seid in Hobbys oder sonst wie. Ihr habt alle Menschen im Kopf, wo ihr denkt, ah, die kennt noch nicht Jesus. Für die könnte ich beten oder die lade ich mal ein. Meine Frau hat eine gute Freundin, die sehr offen ist für den Glauben. Und der größte Hindernis für meine Frau, sie mit in die Gemeinde zu nehmen, ist, dass sie Angst hat, wenn sie einmal in der Gemeinde war, dass sie nie wiederkommen wird. Das ist böse, also das ist ehrlich. Das ist eine sehr so eine Gemeinde und keine herzliche. Ich bringe Menschen gerne mit, wo ich selber gerne hingehe. Und das wird passieren. Ihr werdet Menschen mitbringen und die Gemeinde wird wachsen, weil Gott das segnen wird. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, weil es eine Verheißung ist, die er uns hier in der Apostelgeschichte zugesprochen hat. Lebt diese lebendige, von Gott kommende Gemeinde. Von Gott herkommend. Mein letzter Punkt. Seid so schön, wie ihr nur schön sein könnt. Für die Menschen, die hier sind und für die Menschen in eurem Umfeld. Wenn du dich hier wohlfühlst und dieser Ort mit den Menschen dein Zuhause ist, wirst du automatisch Menschen mit nach Hause bringen wollen. Das ist mir wichtig, dass wir das als Gemeinde nicht nur verstehen, sondern auch lernen zu leben. Wie das bei euch in Alzey ist, das kann ich nicht für euch umsetzen. Das kann auch nicht nur eure Gemeindeleitung machen. Ich glaube, da ist jeder Einzelne auch dazu. Ja, ich habe da keine. Nee, Moment. Genau. Jeder von euch selber gefragt, wenn ich etwas ändern könnte, was wäre das? Was ist mein Teil, den ich dazu beitragen kann? Lasst uns einfach eine Minute still sein, überlegt euch das, könnt es euch auch vielleicht aufschreiben und ich würde dann das mit einem Gebet abschließen. Jesus, wir danken dir für die Schönheit dieser Gemeinde. Danken dir, dass wir ein Teil davon sind, ob es hier in Alzey ist oder sonst wo oder weltweit. Danke, dass wir mit Brüdern und Schwestern verbunden sind. Und danke, dass du der bist, der es in der Hand hält. Und dass wir uns auch manchmal auch einfach es aus der Hand geben dürfen. Und dass es uns freisetzt. Jesus, ich bete, dass du uns zeigst, wo unser Ort ist, wo unser Platz ist und was unsere Berufung ist. Und ich bete, dass diese Gemeinde hier auch in Alzey so relevant und so schön wie möglich nach außen strahlen kann für andere Menschen. Dass hier an diesem Ort Menschen Vergebung erleben dürfen, dass sie Heilung erleben dürfen, dass sie Gemeinschaft erleben dürfen und Dinge, die sie vielleicht sonst nirgendwo jemals gesehen haben. Dass Menschen, die krank sind, dass sie gesund werden dürfen. Ich bete, dass du deinen großen Segen ausschüttest über jeden Einzelnen hier, über diesen Ort auch über die Zukunft, alles, was kommen wird, mit Fragen von Neubau und neuen Hauptamtlichen. Gerade die, die auch hier in der Leitung sind, möchte ich ganz besonders um deinen Segen bitten, dass du ihnen zeigst, was sie tun sollen und dass du ihnen zeigst, was sie lassen sollen. Leite du sie an, damit sie andere gut und gesund anleiten können. Amen. Ich darf weitergeben.